Meine Damen und Herren, wie die erste Ausstellung hat auch diese einen doppelten Untertitel und weist somit darauf hin, dass unser Augenmerk der fotografierten Gewalt, Krankheit und Tod gilt, aber ebenso der Frage, inwiefern die Fotografie selbst Macht und Gewalt ausübt, wie sie sich zum fotografierten Objekt, zum Betrachter, zur Betrachterin, zum Auftraggeber und so fort verhält. Die beiden Ausstellungen sind ein Paar. Die Ausstellung vor einem Jahr befasste sich mit der Darstellung von Sexualität als der treibenden, positiven, lebensbejahenden Körperenergie. Die Ausstellung hier befasst sich mit der fotografischen Darstellung der negativen, destruktiven Energien, der Fragilität und der verschiedenen Gefährdungen des Körpers. Es zieht sich eine Hauptlinie, ein Hauptstrang durch die Ausstellung. Sie beginnt mit dem hehren, integren, unversehrten Körper und endet nach verschiedenen Schlaufen und Wirrungen, nach verschiedenen Verletzungen und Krankheiten und Gewaltanwendungen mit dem Ableben des Körpers, mit seiner Verwesung, seiner Auflösung und der Frage, was bleibt. Die Themenbereiche auf diesem Weg sind aufs Spiel setzen, Selbstbild, Eingriff, Zerstörung, versehrte, fügsame, monströse Körper, Kollisionskörper hier um diesen Raum herum, Gewalt antun, das beginnt hier, Krieg, Verwüsten und Auslöschen, Volksmacht und Staatskörper, Verwittern und Verwesen, Tod, bloße Körper und rituelle Erinnerung und eben, was bleibt zum Schluss. Der Weg beginnt also mit etwas aufs Spiel setzen, sich hinauswagen, sich einlassen, Spiele ohne klares Ende, Kämpfe mit Regeln, Sex verbunden mit Machtspielen, aber immer und zwingend freiwillig. Der Körper geht zu Beginn dieser Ausstellung aus sich heraus, will sich messen, sucht das Risiko, um Lust und Verbindung mit anderen Menschen zu finden. Der Körper bleibt hier, obwohl er sich aussetzt, weitgehend homogen. Er strahlt auch nach dem Kampf, lächelt trotz möglicher körperlicher und mentaler Blessuren. Doch die Grenzen verschieben sich schnell im Fortgang. Der Körper als verlässlicher, unersetzbarer Hort des Seins wird umdefiniert, neu bestimmt, wird geritzt, gepusht, gespritzt. Er magert ab, richtet sich aus, fügt sich den neuen Bildern. Seine Integrität wird verletzt. Überformt und durchdrungen von vielen, vielen kulturellen Körperbildern, von neuen, teils widersprüchlichen Identitäten, wandelt er sich vom Haus, vom Garant, zum Werkzeug, zum Instrument. Mit radikaler Körperaskese, mit hormonellen und chirurgischen Eingriffen, wird er den neuen Erfordernissen, dem sich wandelnden, von kulturellen Vorstellungen, von Labels und Brands geprägten Selbstbild angepasst. Neue, kulturelle Vorstellungen lassen bedeutende Eingriffe zu, irritieren das Selbstverständnis, die Selbstverständlichkeit des Körpers bis hin zu seiner Zerstörung. Die große Arbeit von Sophie Ristelhüber hier im kleinen Raum schlägt im Kapitel versehrte, fügsame und monströse Körper das Thema der verletzten, verwundeten Körper an. Körper, die wuchern, Körper, die von Viren, von Krebs befallen sind, von Informationssystemen, die den Körper von innen her schädigen, sein Immunsystem zerstören, es gegen ihn selbst richten, ihn auffressen. Bei Ristelhübers Bild ist es diese unglaubliche Naht am Rücken. Der Körper muss mit einem langen Schnitt geöffnet worden sein, offengelegt, behandelt und dann mit vielen, vielen Stichen wieder vernäht worden sein. Die große Narbe wird lange, wird immer an diesen Akt, an die Offenlegung des Inneren denken lassen. Narben überziehen und prägen die Erde, die Berge, die Menschen, die Körper und Seelen, ein Thema bei Ristelhüber, und erinnern an die Fragilität von Körpern, an die temporären oder permanenten Versehrungen. Dann kollidieren Körper, sie prallen aufeinander, zerbersten, explodieren, Körper werden angeschossen, verletzt, aufgeschlitzt, abgeschossen, vergewaltigt, verstümmelt, zerstückelt, Körper werden hingerichtet, und ausgelöscht. Der Energievektor hat quasi seine Richtung geändert, gedreht. Der Körper tritt nicht mehr nach außen, setzt sich aus, erobert seine Welt, vielmehr erfährt er eine heftige Schubumkehr der Energien. Körperliche, mentale und emotionale Gewalten greifen seine Integrität an, verletzen sie, vernichten das geistige und materielle Körpersystem. Bilder von häuslicher Gewalt, von Mordanschlägen, von kriegerischen Angriffen, Bombenexplosionen, von Volkshass und von struktureller gesellschaftlicher Gewalt, von Staatsmacht, durchziehen die Kapitel, die Themenzonen, Kollisionskörper, Gewaltantun, Krieg und Volksmacht und Staatskörper. Allmählich verwittert der Körper, er altert, schrumpft, versteift sich, er vergeht, löst sich auf und verwest. Er verliert an Energie, an Spann und Lebenskraft, seine Systeme in sich kollabieren, Selbstbilder verkrusten, gesellschaftliche Körperbilder verwässern im Alter, Identitätseifer verliert seinen Elan, seine Wichtigkeit. Was bleibt? Die Behauptung der Würde gegen das Vergehen des Körpers, dann der Tod, der bloße Körper, Rituale der Bestattungen und der Erinnerung, das anatomische Wissen um den Körper, das wir aus dem toten Körper ziehen. Innerhalb dieses Weges durch die Ausstellung, innerhalb dieser Linie, die sich durch die Ausstellung zieht, dieser thematischen Entwicklung, stoppt die Ausstellung bisweilen. Kleingruppen von Fotografien thematisieren zum Beispiel das Lynchen, das Hinrichten von Menschen in den USA um 1900, das Drapieren gefallener Soldaten zum symbolischen Bild, wie das von 1870 bis 1920 oft der Fall war, die formale gestalterische Kraft bei Begräbnissen. Wir haben Begräbnissen von verschiedenen berühmten Personen ausgewählt, das Gewinnen, wie vorhin gesagt, von Wissen aus dem toten Körper und so fort. Im Laufe der Vorbereitung wurde jedoch schnell klar, dass der Wechsel von dokumentarischen Fotos, von Pressefotos zu künstlerischen Fotoarbeiten entscheidend ist. Susan Sontag schreibt, ich zitiere, quälende Fotos verlieren nicht unbedingt ihre Kraft zu schockieren. Aber wenn es darum geht, etwas zu begreifen, helfen sie kaum weiter. Erzählungen können uns etwas verständlich machen, Fotos tun etwas anderes, sie suchen uns heim und lassen uns nicht mehr los. Fotos suchen uns heim, treffen uns, erschlagen uns manchmal. Fotos haben die Kraft, sehr direkt auf etwas hinzuweisen, haben einen heftigen Impact auf uns, die Betrachter. Dagegen stehen die künstlerischen Arbeiten, die ein wenig wie ein Fenster wirken. Da öffnet sich ein Bild, es stellt Fragen, wird vieldeutig, springt mich nicht direkt an, sondern lässt mich ins Bild eintreten und mit dem Bild nachdenken über auftauchende Fragen. Sophie Gall reflektiert innerhalb der Arbeit La Lame de Rasoir, die Rasierklinge, über das Bildwerden von Gewalt, über die Spannung zwischen sichtbarer, bildlicher und versteckter, realer Gewalt. Ich zitiere einen Teil aus ihrer Arbeit. Ich arbeitete täglich zwischen 9 und 12 Uhr als Aktmodell für eine Zeichenklasse. Und jeden Tag, 3 Stunden lang, zeichnete mich ein Mann, der immer in der ersten Reihe ganz links saß. Mittags holte er dann eine Rasierklinge aus seiner Tasche und zerfetzte seine Zeichnung, als würde er unter einem Zwang stehen. Ich sah ihm dabei zu. Dann verließ er den Raum. Die Zeichnung blieb als Beweis auf dem Tisch zurück. Dies wiederholte sich 12 Tage lang. Am 13. Tag erschien ich nicht mehr zur Arbeit. Zitat Ende. Es bleibt offen, was mit dem Schnitt der Klinge alles kastriert wird. Die Zeichnung, die Zeichenfertigkeit, die sexuellen Fantasien des Mannes oder wie sehr diese Handlung als Bedrohung nach außen zu verstehen ist. Dieser Wechsel von Pressefotografie, Reportagefotografie zur künstlerischen Fotografie, aber auch der Wechsel vom Stillfoto, eben vom unbewegten Bild, vom stehenden Bild zum bewegten Bild, zum Video, ist wichtig als Möglichkeit, sich auf verschiedenen Ebenen mit den Fragen zu beschäftigen, die diesen Bildern zugrunde liegen. 2 dieser Fragen will ich hier herausgreifen. Erstens, Gewalt zieht Bilder an. Die Bilderwelt des Abendlandes ist voller Gewaltdarstellungen, voller wilder, vagabundierender Gewalt, ebenso wie kriegerischer Gewalt, ordnender, staatlicher Gewalt. In merkwürdiger Verkehrung schlossen die Gesellschaften Bilder von lebensbejahender, lebensvermehrender Sexualität weg, belegten sie mit dem Bann der Dunkelheit, des Abseitigen, während Bilder dunkler, exzessiver Gewalt immer schon und bis heute ans grelle Licht gerückt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und vielschichtig. Diese Bilder wirken ähnlich wie Substantive, wie Benennungen, die durch die alleinige Darstellung trösten, die durch die Darstellung das Grauen zu fassen versuchen. Die Bilder sind aber auch aufputschend, elektrisierend für alle, an denen das Grauen unbeteiligt vorbeigezogen sind, die sich daran faszinieren können. Sie lesen sich aber auch wie Mahnmale, wie visuelle Gesetzestafeln, wenn darin staatliche, judikative Gewalt dargestellt wird. Sie wollen aufklärerische, anklagende Manifeste sein, moralische Anklagen, die dem abgebildeten Grauen ein Ende setzen wollen. Und sie sind auflagesteigernd. Bilder des Grauens, Schreckens, Mordens und Brennens faszinieren, aus den angeführten Gründen, aber auch aus der Lust heraus, in die Schattenseiten des zivilisierten, geordneten Lebens zu schauen, eine Art Voyeurismus der Gewalt und der Gewaltdarstellung. Zweitens, Bilder ziehen selbst Gewalt an und strahlen sie aus. Bildern entspricht Kraft, Macht, Gewalt. Sie wollen nicht nur repräsentieren, sondern zeigen, präsent sein, monstrativ sein, wie Jean-Luc Nancy es genannt hat. Jedes Bild, sagt er, ist eine Monstranz. Das Bild ist in sich monströs. Und er fügt bei, das Bild müsse auftreten können, vereinfachen können, es muss sich aus dem Nichts erheben, sich nach außen hin darstellen. Eine gewaltsame Vereinfachung zugunsten der eigentlichen Präsenz, der Kraft, da zu sein. Dieser Bildkraft sind die Kraft des Faktischen, die Macht der realitätsnahen Darstellung in der Fotografie beizufügen. Verbunden mit dem Framing, dem örtlichen und zeitlichen Ausschneiden des Bildes aus dem Kontinuum der Wirklichkeit durch den Sucher der Kamera. Und die Wahl von Zeit und Blende, das absolute Bestimmen dessen also, was ins Bild kommt und was herausfällt, was nahe und was von nur weit weg, was scharf und was unscharf gezeigt wird. Diese Macht ist eine dem Medium Fotografie innewohnende Eigenschaft. Darüber hinaus erkennen wir aber auch eine Art performativer Macht. Der Akt des Fotografierens ist nicht nur ein Dokumentieren, er ist immer auch ein Eingriff ins Geschehen. Kinder lachen, Frauen weinen, weil sie fotografiert werden. Bestimmte kriegerische Akte geschehen nur, weil eine Kamera, ein Fotoapparat, eine Fernsehkamera zugegen sind. Liegt das Foto erst einmal vor, so stellen sich viele weitere Fragen, zum Beispiel der gewaltsame Akt, das Sakrileg des Fotografen, einen leblosen Menschen in einer solchen Situation aufzunehmen, oder die journalistische oder künstlerische Gewalttat, das Bild zu veröffentlichen und uns das womöglichst Intimste, das Bild des toten Körpers, zu präsentieren. Schließlich die Schonungslosigkeit, mit der ein Herausgeber so ein Foto vielleicht als Titelbild gewählt hat und es so Lesern ungefragt zum Frühstückstisch serviert. Die Fotografien werden hier in Funktion genommen, werden durch den kuratorischen Akt den Themen zugeordnet, erhalten einen von mir zugedachten neuen Kontext. Der Kontext soll zwar dem Wesen des Bildes entsprechen, ihm zumindest nicht widersprechen, dennoch war es notwendig, ab und zu in erweiterten Legenden die Herkunft des Bildes, die Geschichte des Bildes zu beschreiben. Neben diesen erweiterten Legenden sind rund 30 Textzitate zu den Themen der Darstellung von Krankheit, von Gewalt, von Tod, zum Verhältnis von Fotografie und Tod in die Ausstellung eingewoben worden. Im Gegensatz zur Darstellung von Sexualität, bei der mit der Kompetenz jedes Einzelnen zu rechnen sein darf, bedarf diese Ausstellung aus unserer Sicht der gedanklichen Begleitung. Ich schließe mit einem Zitat von Trotta, einer Figur in der Erzählung Drei Wege zum See von Ingeborg Bachmann, der seiner Freundin, einer Fotografin, klagt: Glaubst du, dass du mir die zerstörten Dörfer und die Leichen abfotografieren musst, damit ich mir den Krieg vorstelle? Oder diese indischen Kinder, damit ich weiß, was Hunger ist? Was ist das denn für eine dumme Anmaßung? Man schaut sich doch Tote nicht zur Stimulierung der Gesinnung an. Die Antwort darauf muss offen bleiben, jedoch gilt immer, die Realität ist gewaltiger als jede Bildwelt.